Wir wollen uns heute Morgen mit einigen sehr bekannten Versen beschäftigen. Wir wollen eine Geschichte aus dem Neuen Testament lesen. Lukas Kapitel 15 ab Vers 11. Der aufmerksame Bibelleser wird wissen, dass es hier um die Geschichte des verlorenen Sohnes geht. Wir wollen diese Verse lesen. Lukas Kapitel 15 ab Vers 11. Da heißt es, er, da geht es um Jesus, sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Und der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Träbern, die die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, aber ich komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu halten. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich sein soll. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, der verloren und ist gefunden worden. Die Geschichte vom verlorenen Sohn gehört sicherlich zu einer der bekanntesten Geschichten, die wir in der Bibel überhaupt kennen. Auch Menschen, die nicht unbedingt jetzt an die Bibel glauben, kennen oft diese Geschichte. Jeder von uns hat sicherlich auch schon einmal eine Verkündigung über den verlorenen Sohn gehört. Und wir kennen alle auch die prophetischen Bilder, die hier mit beinhaltet sind. Wir wollen aber heute Morgen einen Fokus darauf legen und uns in erster Linie mit dem zweiten Sohn beschäftigen, von dem wir in den letzten Versen gelesen haben, dem Bruder von dem verlorenen Sohn. Wir wollen natürlich auch das Verhalten des sogenannten verlorenen Sohnes uns vor Augen halten und auch das Verhalten des Vaters, weil nur so wir auch die Reaktionen des älteren Bruders verstehen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, wenn wir hier in Lukas Kapitel 15 hineinschauen, ist der dritte Teil einer Serie von Gleichnissen, die Jesus erzählt. Als erste kennen wir, sind alles bekannte Gleichnisse vom verlorenen Schaf. Dann kennen wir das von diesem verlorenen Groschen, das, was die Frau dort verliert, von der Kette. Und dann das dritte Gleichnis von dem verlorenen Sohn und seinem Bruder. Wir sehen in dem Zusammenhang, dass der Bruder des verlorenen Sohnes mit den Pharisäern verglichen wird oder auch ein Bild auf Israel ist. Wir wollen uns heute Morgen, wie gesagt, aus einem Blickwinkel mit dieser ganzen Geschichte beschäftigen, um einfach zu sehen, was können wir persönlich als Gemeinde und für unseren Alltag von dieser Geschichte, von dem Verhalten des verlorenen Sohnes, von dem Verhalten des Vaters und von dem Verhalten des älteren Bruders lernen. Wir wollen deswegen zum Einstieg uns noch einmal ein paar Gedanken machen über das, was der sogenannte verlorene Sohn getan hat. Nachdem der Abtrünnige, also der verlorene Sohn, nach Tagen voller Leid, voller Elend, Einsamkeit und Ausgestoßensein in sich kehrte, er kam zu sich, wie das Wort Gottes hier sagt, machte er sich auf dem Weg zum Haus seines Vaters. Als er noch weit vom Haus entfernt war, erblickt ihn bereits sein Vater, der in der Vergangenheit viele, viele Male immer wieder vor das Haus auf den Hügel, auf dem sie gelebt haben, mit ihrem Hof getreten war, um Aufschau zu halten, kommt mein Sohn wieder zurück. Er hatte Hoffnung, er hatte Erwartung im Herzen, dass er wieder zurückkehren wird. Im Evangelium heißt es, wir sehen das in Vers 20, dass er innerlich bewegt wurde, als er ihn sah. Und wir können auch sagen, dass als er den verlorenen Sohn gesehen hat, der Vater, da hat er sich seiner erbarmt. Er war voller Zärtlichkeit, voller Mitleid diesem seinem verlorenen Sohn gegenüber. Noch bevor der Sohn angekommen war, lief der alte Mann, dem die Laster und die Hartherzigkeit seines Sohnes hart zugesetzt hatten, diesem entgegen, fiel ihn um den Hals, umarmte ihn und küsste ihn sehr. Wir müssen wissen, dass es im Orient damals als unschicklich galt, wenn vornehme Leute sich schnell bewegt haben. Aber hier, dem Vater war in dem Moment alles egal, die Etikette, die Stellung, die er hatte. Und jemand hat das mal gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, Golgatha, das ist der Kuss Jesu Christi, der Kuss Gottes in unser schmutziges Gesicht, wie hier der Vater den Sohn umarmt und küsst. Gehen auch wir aufeinander so zu, wenn wir sehen, wie einer, der einmal ein Bruder, eine Schwester, Freund, Bekannter, Kamerad oder Verwandter war, aus der Entfernung, aus einem fernen Reich, in das sich jeder von uns einmal in seinem Leben und manchmal leider auch öfters durch den eigenen Hang zur Sünde, durch Verführung, durch Schwachheit abrutscht, wieder zurückkehrt. Wie nehmen wir ihn auf? Bleibt vor allem unser Verhältnis zu ihm so unerschütterlich, dass wir immer wieder vor unser Haus treten, vor das gemeinsame Haus, was steht als Bild auf die Gemeinde, auf das Symbol für die Freundschaft, für die Hoffnung, dass jemand wieder auftaucht, dass wir die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Und dann, wenn wir bemerken, dass sich uns ein Mensch nähert, der uns einmal sehr nahe war, jetzt jedoch fremd geworden ist, flammt dann in unseren Herzen die gleiche Liebe zu ihm auf, die gleiche Zärtlichkeit, das gleiche Mitgefühl wie früher? Wie oft sind wir es, die auf ihn zugehen, ohne dabei eine Entschuldigung, Reue oder Schuldgeständnis zu verlangen? Schließen wir diesen Menschen in unsere Arme, halten wir ihn fest und trösten wir ihn in seinem Leid, dass er sich unserer Freundschaft, unserer Liebe als treulos erwiesen hat? Wie viele Verletzungen hat dieser, der verlorene Sohn, dem Vater beigebracht? Wie pietätlos das Erbe zu verlangen, bevor der Vater verstorben war. Der Vater, der sich alle Mühe gegeben hat, und wir wissen, dass der Vater ein Bild ist bei Gott, ihm hat es auf diesem Hof sicherlich an nichts gemangelt, weder von Liebe noch von Zuwendung, noch von all den Dingen, die wir uns unter einer Familie oder einem guten Vater vorstellen. Und dennoch hatte er sich für diesen Weg entschieden. Und dennoch ist der Vater bereit, ihn in dieser tiefen Weise, und wir werden da zum Abschluss noch des Vormittags ein paar Gedanken zu hören, wie der Vater ihn, in welcher Tiefe er ihn auch wiederhergestellt hat. Und dann, nachdem all dieses geschehen ist, sie feiern, kommt sein Bruder nach Hause. Und er hört von ferne, dass da eine Feier ist. Er hatte das Ganze ist irgendwie an ihm vorbeigegangen. Und wir sehen, wie er dann nicht mit Freude und sich darüber freut, dass sein Bruder wieder zurückgekommen ist, sondern dass er ganz anders reagiert. Was charakterisiert den Bruder des verlorenen Sohnes? Auf den ersten Blick sehen wir einen Menschen, der hart auf dem Feld arbeitete, der schon lange beim Vater lebte, der mit ihm unter einem Dach wohnt, der immer gehorsam war. Das sind sehr positive Eigenschaften. Wir haben es hier mit einem guten, tadellosen, gottesfürchtigen, fleißigen, gläubigen Menschen zu tun. So scheint es zu sein. Nur Menschen können gewöhnlich nicht erkennen, was sich im Herzen eines anderen verbirgt. Oft können wir nicht einmal, sind wir uns selber oft nicht bewusst, was sich in unseren Herzen alles so verbirgt. Aber Gott gibt Situationen, in denen die Dinge ans Licht kommen. Der Bruder des verlorenen Sohnes hatte Gelegenheit, einen großen Segen Gottes zu erleben. Nun wird dieser Segen nicht ihm, sondern seinem Bruder zuteil, der ihn nicht verdient hat. Es ist übrigens ein sehr guter Test für den Zustand unserer Herzen, unserer Beziehung zu Jesus, wie unsere Reaktionen auf den Segen Gottes sind, der anderen zuteil wird, wo wir der Meinung haben, dass sie den Segen nicht verdient haben. Es wird deutlich, unter der harten Arbeit, unter dem täglichen Gehorsam gegenüber dem Vater, unter dem gemeinsamen Wohnen unter einem Dach verbirgt sich im Herzen dieses Bruders eine Tretmine, eine Zeitbombe. Wir kennen das alle vom Krieg, leider, dass so Dinge bis heute, zum Glück bei uns nicht, aber in vielen anderen Ländern, wo im Krieg Minen vergraben werden, die man oft von außen gar nicht sieht. Oder wir wissen, dass das heute alles sehr pervers ist, dass die sogar als Spielzeug, die sehen aus wie Spielzeug, Kinder nehmen sie in die Hand, dann explodiert durch eine Mine, die Kinder werden schwer verletzt oder sterben. Oder man geht über ein Feld und tritt dann da drauf und geht mit dem Ding in die Luft und viele sterben, viele bekommen Glieder abgerissen. Also Tretminen, etwas, was verborgen ist, aber eine unheimliche Kraft der Zerstörung entwickelt, wenn wir damit in Kontakt kommen. Wie bei einer Tretmine, als das Herz hier dieses Bruders an einer empfindlichen Stelle berührt wird, da explodiert die Bombe. Harte Arbeit ist nicht wichtig. Wir lesen das Alten wie Neuen Testamentes, zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, sagt Paulus ganz klar. Gehorsam ist wichtig. Wir lesen im Alten Testament, wie der Prophet Samuel dem König Saul sagen muss, Gehorsam ist besser als Opfer, die du bringst. Gemeinsam leben mit dem Vater unter einem Dach, das ist wunderbar. Jedoch, dies hat alles wenig Bedeutung, wenn mein Herz nicht geheilt ist, wenn sich dort Tretminen und Zeitbomben verstecken, die nie entschärft und entfernt worden sind. Wie tragisch dieser verlorene Sohn, der Prototyp des Gläubigen, der über viele Jahre nach außen hin, wo alles gut läuft, der immer da ist, der das Wort Gottes hört, aber in das Herz wir nicht hineinschauen. Unser Herz muss nicht nur bei der Bekehrung, sondern gerade in unserem Alltag, in unserer Jesus-Nachfolge, seinen Frieden in Jesus täglich neu finden. Nur dann leben wir wirklich von der Quelle, die beim Vater ist. Gott möchte, dass dein Herz dem Herzen Jesu Christi immer ähnlicher wird. Lasst ihn, unseren Herrn Jesus, die Tretminen in unseren Herzen entdecken, übergeben wir sie ihm, denn er kann sie entschärfen und entfernen, bevor sie Schaden anrichten. Tretminen können explodieren, wenn wir anfangen, uns auf ungesunde Weise mit anderen zu vergleichen. Genau damit beginnt der Bruder des verlorenen Sohnes. Ich arbeite für dich, Vater. Ich bin gehorsam und schon lange in der Gemeinde und setze mich ein. Und ich habe noch nie irgendwie ein Kalb oder ein Ziegenbock oder sonst irgendetwas von dir bekommen. Ein Böcklein, um mit meinen Freunden fröhlich zu sein. Und mein Bruder, der hat sogar ein gemästetes Kalb, das Kalb, was man extra für besondere Anlässe, für besondere Feste, für besondere Freudensfeste heranwachsen lässt und mästet, um es dann zu schlachten. Das hat er bekommen. Das verlange ich ja noch gar nicht. Nur ein kleines, irgendwie ein Ziegenbock oder sonst irgendwas, das hätte mich gefreut. Ihm genügt schlussendlich im Bild auf uns heute das Opfer Jesu nicht. Wenn wir auf diese Weise denken wie er, dann folgen wir Jesus nicht aus Dankbarkeit für das, was er schon für uns getan hat, sondern für Bezahlung. Dann haben wir letztendlich die Gnade nicht begriffen. Denn wir sind überzeugt, dass wir für unseren Dienst zumindest einen kleinen Ziegenbock verdient haben. Der Bruder sagt, schau die vielen Jahre, die ich dir diene. Nie habe ich dein Gebot übertreten. Mit anderen Worten, Vater, ich bin enttäuscht, du bist ungerecht. Du hast mir nie diesen Ziegenbock gegeben. Dieser junge Kerl dort verdient eine solche Gnade nicht. Was denken wir? Was denkt ihr? Hat dieser, der Jüngere, der verlorene Sohn eine solche Gnade verdient? Tatsächlich hat er sie nicht verdient. Und das ist auch klar. Denn Gnade kann man sich nicht verdienen, sonst wäre es keine Gnade. Es ist doch interessant, dass es uns Menschen scheinbar viel eher um Recht und Gerechtigkeit, zumindest nach außen, geht und Gott immer oder oft um Gnade und Barmherzigkeit. Das Verhalten des Vaters ist auf den für Leistung, auf Leistung getrimmten geradezu unmenschlich. Sollte man nicht wenigstens, wenn man schon vergeben muss, noch einmal so richtig zeigen, wie schlimm das Verhalten des Sünders war? Sollte man nicht wenigstens noch ein paar Tage oder Wochen ihn mit seinem schlechten Gewissen leben lassen? Damit der Sünder auch merkt, wie tief er wirklich abgefallen ist? Er wusste doch, dass es falsch war. Er hatte doch den Heiligen Geist und die Bibel und das Wort Gottes und er hat es dennoch getan. Beim Vater ist nichts davon zu spüren. Er lässt ihn diesen gesamten Spruch, den er sich ausgedacht hatte, der verlorene Sohn, nämlich ich bin nicht mehr würdig und ich will ein Tagelöhner sein, er lässt ihn ja noch nicht einmal zu Ende aussagen. Er macht ihm nicht einen Vorwurf, noch nicht einmal einen kleinen Vorwurf wie, habe ich es nicht gesagt, hättest du doch mal auf mich gehört, das hast du nun davon, du bist doch selber schuld. Nichts dergleichen. Gott ist anders als wir und er denkt auch anders als wir. Gott kennt Gnade. Viele Christen kennen keine Gnade. Zumindest nicht mit anderen. Andere werden schonungslos kritisiert und abgefertigt und es wird nur die Leistung gesehen. Der Vater in seinem Gleichnis, in diesem Gleichnis hat einen anderen Blick. Es geht um die Gewinnung seines Sohnes, der abgefallen war. Leider, das zeigt auch die Erfahrung, kann man mit solchen, die offensichtlich in die Sünde gefallen sind, besser umgehen als mit solchen, wo es nicht der Fall ist, die aber genauso, und das ist ja das, was uns diese Geschichte ja lehrt, dieser Bruder ist mindestens genauso verloren wie der verlorene Sohn. Nur, dass es in der Weise nicht bewusst wird. Und es ist tragisch, es ist viel tragischer. Er ist immer beim Vater. Und was? Und das sind ja diese Worte, die der Vater dann auch zu ihm sagt, als sie diese verbale Auseinandersetzung haben. Du warst alle Zeit bei mir. Alles, was mir ist, gehört dir. Dir gehört doch alles. Du hast doch alles. Das kommt gar nicht mehr bei ihm an. Der ältere Sohn ist alle Zeit beim Vater. Und was des Vaters ist, ist auch sein. Er darf alles haben und nehmen, was dem Vater gehört. Doch er nimmt den Segen nicht. Er ist beim Vater und lebt gleichzeitig so, als wäre er nicht bei ihm. Er wusste, dass es beim Vater mehr gab, als er hatte. aber er lebte nicht dementsprechend. Er lebte nicht in dieser Fülle, von der er umgeben war, die ihm gehört hat, die er sich noch nicht mal irgendwie verdienen musste. Er handelte nicht so und er glaubte auch nicht so. Er hatte ein Problem, schlussendlich müssen wir in seinem Leben sagen, mit der Gnade. Er will irgendwie Segen bekommen. Er hat doch so viel für Gott getan. Er will sich die Gnade des Vaters verdienen. Er sieht, was er tut und er gefällt sich auch darin. Problematisch dabei ist, sobald wir etwas von Gott verdienen wollen, weil wir so hart gearbeitet haben oder irgendetwas getan haben, sind wir untauglich geworden, schlussendlich für die Gnade. Wir bekommen und wir brauchen auch keine Gnade, wenn es ohnehin klar ist, dass wir für das, was wir getan haben, dass wir einen Lohn bekommen, dessen wir wert sind. Ein selbstgerechter Mensch nimmt keine Geschenke an. Er kauft sie sich. Man kriegt dann immer wieder Menschen und auch Geschwister, die kaum in der Lage sind, ein Geschenk anzunehmen. Man kauft es sich selber. Bei Gott können wir nichts kaufen. Dann sehen wir, wie weit dieser Bruder geht. Das, was der Vater zugedeckt hat, beginnt er wieder aufzudecken. Jetzt kommt dein Sohn, der dein Vermögen mit den Huren durchgebracht hat. Und da befiehlst du, dass dem das gemästete Kalb geschlachtet wird? Der Vater hatte die schmutzige Vergangenheit des jüngeren Sohnes schon zugedeckt, beseitigt. Zwar hat er dies nicht mit irgendetwas getan, sondern mit dem Opfer seines Sohnes. Christus und sein Opfer stehen immer im Hintergrund dieser Geschichte, auch wenn das jetzt hier nicht wörtlich gesagt ist, aber wenn wir den Zusammenhang lesen, erkennen wir das. Doch der ältere Bruder zieht die Vergangenheit ans Licht, und zwar auf die brutalstmöglichste Art und Weise. Einige Gedanken noch zu dem, was sich im Herzen abgespielt haben könnte oder wie es war bei diesem zweiten Sohn. Wir wissen es natürlich im Detail nicht, weil wir die Bibel uns die wenigen Dinge mitteilt. Aber der zweite Sohn, das oder der Bruder vom verlorenen Sohn, macht seinem Bruder die Vorwürfe, sein Geld mit Huren verprasst zu haben. Davon war bis dato keine Rede. Es heißt, wenn wir je nach Übersetzung hineinschauen, dass er sein Vermögen verschwenderisch gelebt hat oder dass er sein Vermögen vergeudet hat, indem er ausschweifend lebt. Es gibt also einige Formulierungen, dass das gut möglich ist, dass das tatsächlich auch vorgekommen ist, liegt relativ nah. Aber die Bibel sagt es nicht ausdrücklich. Er, der Bruder, der Ältere, scheint die Szene gut zu kennen. Kann es sein, dass er, der zweite Sohn, ähnliche Gedanken hatte? Er war äußerlich so heilig und gerecht, immer korrekt angezogen und der Erste beim Gebet. Sein Herz aber, es war so schmutzig, dass er sich das wünschte, was er aus Gehorsam leidend nicht tat, was er bei anderen sah. Er wusste, wie sie leben, die Schulfreunde, die Kollegen, manches Gemeindeglied und war innerlich neidisch. Die dürfen das und ich nicht. War er nicht viel bemitleidenswerter als der erste Sohn? Wir denken an Asaf in den Psalmen. Der sagt, ein wenig und mein Schritt wäre zur rechten oder zur linken abgewichen. Ich wäre abgestürzt. Ich habe auf die Leute geschaut, die ohne Gott leben. Geht's denen nicht viel besser als mir, sagt Asaf, der ich täglich kämpfe, Gott gehorsam zu sein, an den Geboten festzuhalten. Und die tun Gottlosigkeit in einer Weise und sterben sogar in aller Ruhe, werden von allen angehimmelt, haben Erfolg. Eine Phase, in der sicher jeder Gläubige mehr oder weniger stark einmal hineinkommt, wenn er ehrlich gegen sich selber ist. Sich hingezogen sehend auch zu diesen Dingen. Wie gehen wir damit um? Manch einer wird dann erst recht hart gegen solche, die tatsächlich mal in diese Dinge gelebt haben oder hineingefallen sind, wie in unserem Beispiel. Der Erste, er hatte offensiv gesündigt. Er stand wenigstens zu seinen Taten. Er sagte dem Vater ziemlich pietät und herzlos, dass er nicht nur das Erbe wünscht, sondern auch den Tod des Vaters. Mit Ehrlichkeit, wie hier dieser erste, der verlorene Sohn, da kann man noch gescheit Buße tun. Aber das, was wir bei dem zweiten Sohn finden, die Heuchelei, das Pharisäertum, da ist es viel schwerer, sich demütigen zu können und zu erkennen, dass er falsch liegt. Wir nehmen nicht genug von der Liebe Gottes für uns und leben zu wenig in dieser Liebe, die wir durch den Herrn Jesus Christus in unsere Herzen ausgegossen haben. Wir sehen nicht, dass Gott, dass Jesus nicht wie ein Zuchtmeister über uns herrscht, sondern gnädig ist. Ein Problem bietet unser Verstand, mit dem wir Gott allzu häufig nachfolgen, was sicher auch richtig ist, aber wo wir manchmal über die Dinge des Wortes Gottes stellen. Selbst wenn wir wirklich sehr ernst Gott folgen und wirklich ernst beten, ich habe das auch schon oft erlebt, Herr Jesus, du darfst mit meinem Leben machen, was du möchtest, schimmert oft im Unterbewusstsein und in den Worten und Taten das durch, aber bitte, wie ich will. Du darfst alles, Herr Jesus, aber wie ich es für richtig halte. Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben, mein Herz, meine Seele und den Sinn. Sei mein Herr, ich gebe dir alles, außer meine Kinder, mein Haus, mein Konto, meine Zeit, meine Kraft, meine Wünsche, mein Trieb, mein Verlangen und so weiter. Wie kommt es, dass wir so sehr oft an den Dingen hängen, von denen wir genau wissen, dass sie uns schädigen? Wie kommt es, dass wir uns verheiligen wollen, aber doch oft kaum Frucht der Buße in unserem Leben zu erkennen ist? Es ist oft die eigene Leidenschaft. Wir versuchen vor Gott mit der Sehnsucht, die uns woanders hinzieht, zu bestehen. Das hält nicht. Es nützen da keine guten Vorsätze für das neue Jahr. Wenn diese Vorsätze aus uns selber herauskommen, dass wir zwar wissen, dass wir es verändern sollen, aber wir brauchen die Hilfe unseres Herrn Jesus. Wenn wir die Sünde lassen, dann brauchen wir einen Gegenwert. Wie dem Hund, dem man den alten, abgenagten Knochen wegnimmt. Der will trotzdem weiter nagen. Der hat Junge weg, man gibt ihm einen neuen aus der Tierwelt. In der Wirtschaft, man nimmt das eine weg und gibt den Leuten dafür das andere. Und wir benötigen die Kraft und die Hilfe Gottes, um die Sünde zu lassen und danach das Vakuum, was dann entsteht. Es entsteht ein Vakuum, wenn wir gewisse Dinge lassen. Weil wir da vielleicht über Jahre dran gewöhnt waren. Weil das Macht über uns ausgeübt hat. Weil es unser Leben ein Stück ausgefüllt hat. Da brauchen wir die Hilfe unseres Herrn. Wir brauchen eine neue Leidenschaft für unseren Herrn Jesus. Ehrlich sein vor ihm ist wichtig. Der zweite verlorene Sohn war äußerlich anwesend und innerlich abwesend. Er hatte das Evangelium, das ist das Tragische. Er hatte noch nicht mal das Evangelium wirklich der Gnade verstanden. Werde ehrlich vor Gott. Er nennt seinen Bruder nicht Bruder, sondern diesen deinen Sohn. Doch was ist mit der eigenen Sohnschaft, wenn der andere zwar Sohn seines Vaters ist, aber nicht Bruder? Sein Herz ist so weit weg vom Vater. Er kündigt quasi hier die Sohnschaft. Er redet gar nicht mehr von seinem Bruder, wie wir schon gesagt haben, dieser deinem Sohn. Der jüngere Sohn sündigt außerhalb des väterlichen Hauses. Immerhin. Er tut es nicht direkt vor den Augen des Vaters, obwohl er ihm sehr viel Schmerzen zubereitet hat. Der Vater über Monate oder Jahre nicht wusste, ob er überhaupt noch lebt. Aber der Ältere, er sündigt im Haus. Der Jüngere sündigt öffentlich, der Ältere in der Stille des Hauses. Keiner der beiden hatte eine enge Beziehung zum Vater. Wie dramatisch, wenn wir besonders bedenken, der Vater ein Bild auf Gott. Und der Vater hat den beiden Söhnen gegenüber bestimmt alles richtig gemacht. Wir sehen, in welcher Verantwortung wir stehen. Die Dinge, die uns anvertraut worden sind, wie gehen wir mit dem, was wir durch Jesus, durch die Gemeinde, durch all die Dinge, durch unsere persönliche Beziehung zu Christus haben, wie gehen wir damit um? Gerade der Ältere Sohn hatte die Mentalität eines Sklaven, nicht eines Sohnes. Er kennt das Herz Gottes, des Vaters eigentlich überhaupt nicht. Er vertraut seinem Vater nicht. Wie kann das geschehen? Nach all den Jahren. Daher wollen wir uns jetzt ein wenig mit der Erkenntnis, die beide überleben hatten, der erste Sohn oder die beiden Brüder und der zweite, im Sauschall, geschieht bei dem jüngeren Sohn eine echte Erkenntnis. Er ist bedürftig und jämmerlich. Er sieht ein, dass er eigentlich gar nichts wert ist vom Vater und dass er auch nicht wert, noch nicht mal so viel wert ist, von seinem Vater geholfen zu bekommen. Der hat genau gewusst, als er weggegangen ist, dass das ein Fehler war. Und er wusste vorher, hat er geahnt, wie die Sache ausgeht. Und er geht ja weg vom Vater, weil er Dinge mit diesem Geld macht, von dem er wusste, dass es nicht im Sinne Gottes war. Er sieht jetzt ein. Er will nicht länger ein raffinierter Schmarotzer sein. Er will nun einen neuen Weg gehen. Es geht bei ihm um echte Umkehr. Und hier wird er den Menschen, die wie sein Bruder sind, die keinen Anlass zur Umkehr sehen, weil bei ihnen doch scheinbar alle stimmen, zum Vorbild. Davon weiß der ältere Bruder nichts. Und so manche anständige Leute wollen manchmal auch gar nichts davon wissen. Weil die Angst davor, von Schmarotzern hereingelegt zu werden, geistlich oder materiell, ja auch sehr real ist. Jeder hat da seine negativen Erfahrungen. Er kann nicht einmal, der Bruder, der Ältere, die Freude des Vaters verstehen, der als weiser Mann die negativen Folgen eines Lotterlebens für einen Menschen kennt und sich Sorgen gemacht hat, der damit gerechnet hat, dass sein Sohn so unter die Räder kommt und womöglich zu Tode gekommen ist. In seinem Pochen auf die eigene Leistung kann er gar nicht nachvollziehen, wie erleichtert sein Vater war, dass der jüngere Sohn wieder zurückgekommen ist und sogar eine Lektion, wenn auch ziemlich hart, gelernt hat. Er lebt, er ist zurückgekommen und für den Vater zählt genau das, weil er auch den Zustand, Gott hat den Zustand des Herzens des jüngeren Sohnes erkannt, dass er es ernst gemeint hat. Der ältere Sohn, vielleicht auch wir selbst, geraten in die Kritik Jesu. Weil der berechtigte Stolz auf das, was wir geschafft haben und das berechtigte Bedürfnis nach Anerkennung in Herzenskälte umgeschlagen ist. Der Stolz ist kalt, wenn er das Herz für Menschen verschließt, die auf sich selber nicht stolz oder die ihr Selbstwertgefühl verloren haben. Es ist Überheblichkeit, die es übersehen lässt, dass der Bruder nicht nur ein Schmarotzer ist, sondern ein umkehrwilliger, schwacher Sünder, der Hilfe braucht, obwohl er gläubig ist. Der Leistungsstolz macht den älteren Bruder hochgradig undankbar. Und diese Undankbarkeit trennt ihn von seinem Vater. Dass sein Vater all die Jahre ihm hindurch ein gutes Leben ermöglicht hat, dass er sich auf dem Hof all die Fähigkeiten anlernen konnte, auf die er jetzt so stolz ist, selbst dass er den Hof einmal erben wird, all das spielt in seinen Neidgedanken keine Rolle mehr. Es zählt nur noch die Anerkennung durch dieses Mastkalb, anstatt dass er Gott auf Knien dankt, dass er immer beim Vater sein durfte und nicht solche harten Wege wie sein Bruder gehen musste. Es wäre ein ganz anderes Bild, wenn der ältere Bruder kommt, sich freut, mitfeiert, den Bruder umarmt und ihm erst einmal zu erkennen gibt, ich freue mich, dass du lebst und wieder da bist. Du bist doch mein Bruder. Das müsste ihm nicht im geringsten davon abhalten, nach diesen Zeichen der Verbundenheit am nächsten Tag mit seinem Bruder Arbeit zu geben. Ihm zu zeigen, wie man Selbstdisziplin übt. Ihn zu fordern und nicht locker zu lassen, bis er es beherrscht. Bei so etwas wären die Samthandschuhe ganz sicher die falsche Arbeitsmethode. Schließlich muss der junge Bruder ja was lernen. Die Freude über die Rückkehr muss den älteren Bruder nicht davon abhalten, ihn zu fordern. Allerdings nicht als Bestrafung, dazu hat kein Mensch das Recht. Schauen wir nur in unsere Herzen hinein. sondern als Hilfe, damit nicht all die guten Vorsätze, die sich der jüngere Bruder im Schweinestall gemacht hat, wieder verfliegen. Nach seiner Freude über die Wiederkehr des Bruders wäre dann auch klar, er tut dies nicht aus Lust daran, seinen Bruder zu quälen und ihn, den Vagabunden, herabzuwürdigen, sondern es geschieht aus einer echten und wirklichen Überlegenheit heraus, die sich lehrend in den Dienst des Schwächeren stellt. Das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Doch wir sehen, zu all dem war der ältere Bruder gar nicht bereit, all das seinem Bruder zukommen zu lassen. Hätte ihn aufgenommen. Er hätte das dankbar angenommen, der Jüngere. Der Ältere hätte Vorbild sein können. Er hätte ihm helfen können, wieder in das alltägliche Leben hineinzukommen. All die Dinge sind selbstverständlich, aber er wollte es nicht. Wir wollen uns jetzt zum Abschluss noch einige Gedanken darüber machen, wie der Vater den jüngeren Sohn, in welcher Konsequenz er ihn wiederhergestellt hat. Ich sage es noch einmal. Betrachten wir einen Menschen, der durch seine Sünde, durch seine Laster als Gläubiger schuldig geworden ist, auch gar nicht uns gegenüber, sondern der sich einfach ganz allgemein schlecht verhalten hat. Nennen wir solchen nicht auch eher deinen Sohn voller Hohn und Verachtung? Gestehen wir uns nicht oft ein, dass ein solcher trotz allem uns ein Bruder ist, einer, der uns gleich ist, den der Vater liebt und der folglich auch von uns über alle Maße lieb sein sollte? Nein, wir gleichen eher jenem Sohn, der sich für tugendhaft, für gut und für gerecht hält, weil er immer gut seine Arbeit verrichtet. Dabei bleibt ihm aber das Wesen Gottes, oder bleibt uns oft das Wesen Gottes und das Wesen des Sohnes Jesus Christi völlig fremd. Der Vater lässt den ankommenden Sohn die Bitte um eine Anstellung als Knecht, wie schon gesagt, oder als Sklave, Tagelöhner gar nicht erst aussprechen. Als Tagelöhner kann und will er ihn nicht beherbergen. Er kann ihn nur als zurückgekehrten Sohn bei sich aufnehmen. Der Vater gebietet den Dienern des Hauses, bringt ihm ein schönes Gewand, wir können auch sagen sein früheres Gewand, nicht das beste Gewand, das sich im Haus finden lässt. In einem fremden Gewand würde man ihn gar nicht wiedererkennen, sondern die Kleidung, die er trug, bevor er sich aus dem Haus entfernt hatte und ein Fremder geworden war. Die er damals von sich geworfen hat, um sich fremd zu kleiden. Zeichen auf den Wandel. Und nachdem dieser anstelle seiner Lumpen seine alten Kleider angelegt hatte, an die er früher gewöhnt war, die ihm passten, die bequem waren, ließ der Vater einen Ring bringen. Nicht einfach nur einen gewöhnlichen Ring, sondern einen Siegelring, mit dem in früheren Zeiten, als nur wenige Leute lesen und schreiben konnten, ein Mensch all seine Schriftstücke und Briefe unterzeichnete und das versiegelte. Ein Siegelring, der den, der ihn besaß, Macht gab über andere Menschen. Macht über Leben und Tod. Macht, jemand ins Elend zu stürzen. Macht, jemanden zu verleugnen, bis hin zum eigenen Vater. Warum tat der Vater dies? Warum fordert er nicht einmal erst einen Beweis von seinem Sohn, ob er wirklich Reue empfindet? Weil der Vater wusste, dass der Sohn, der alle Scham und alle Angst überwunden hat, für immer heimgekommen ist. Gott kann in die Herzen schauen. Und wir? Verhalten wir uns auch in dieser Weise, wenn uns ein Mensch zurückkehrt, der uns einmal lieb und teuer war, der uns vielleicht gar nicht so nahe gestanden hat, gekränkt und verletzt hat, geben wir ihm alles das, was wir einst für ihn empfunden haben, umhüllen wir ihn mit der gleichen Wärme wie früher, vertrauen wir ihm so, dass wir ihm solch einen Siegelring reichen, dem wir ihn an unserer Stadt einen Brief unterschreiben lassen. Sicher, wir sind Menschen, wir müssen die Dinge prüfen. Und es geht aber hier um die Herz und die Haltung unserer Herzen. Der ältere Sohn, er sieht, in welcher Tiefe sein Vater und Konsequenz er seinen jüngeren Brüder wiederhergestellt hat. Und er reagiert in dieser Härte. Auf den verlorenen Sohn hat der Vater täglich gewartet und Ausschau gehalten. Und als er dann kommt, tritt er ihm gegenüber. Wir haben das jetzt alles gehört. Und der Vater, er hat auch auf den älteren Sohn gewartet, weil er den Zustand seines Herzens kannte. Er reagiert, merken wir vielleicht nicht beim ersten Lesen, aber es fällt auf, seinem älteren Sohn gegenüber genau wie dem jüngeren. Als dieser ein Problem hat, als er auf dem Höhepunkt seines Hasses und seiner Ablehnung gegenüber und als das alles rausbricht, was schon lange in ihm drinne ist, da geht der Vater, was tut er? Das Gleiche, was er gegenüber dem jüngeren Sohn auch getan hat. Er kommt heraus, geht ihm entgegen, bis an dem Ort, an dem der ältere Sohn stehen geblieben ist. Er bittet ihn, er erteilt keinen Befehl, bitte, geh ins Haus hinein, du bist doch immer bei mir. Du hast Zutritt bei allem, allem, was mir gehört, gehört auch dir. Sind wir uns dessen bewusst, wer wir sind und was wir alles haben in Jesus Christus? Gott will, dass dein Herz wie seines ist, großzügig, fröhlich im Segnen und Vergeben. Wie antwortest du auf die Bitte des Vaters? Gehst du ins Haus, das heißt in die Gemeinschaft, wieder hinein? Was wählst du? Die Bitterkeit außerhalb des Hauses, außerhalb der Gemeinschaft, die blind für eigene Fehler weiter auf den Sünden der anderen herumhackt? Oder wählen wir die Freude des gemeinsamen Festmahls und somit an der Gnade Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet ist? Schließen möchte ich mit diesem Vers, mit diesen Worten, die der Vater an diesen zweiten Sohn gerichtet hat. Lukas 15, Vers 31. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir und all das Meinige ist dein. Amen.